Ja, hallo und herzlich willkommen bei Ohne Ausrede, dem Live-Talk von Stimme TV. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Unsere 62. Sendung hier in der Skybar 1042 im Parkhotel in Heilbronn. Ich freue mich ganz besonders, dass er sich heute Zeit nimmt, so kurz vor der Hauptprobe, so kurz vor der Premiere. Man kennt ihn natürlich aus dem Tatort, Roland Grimmering. Schön, dass Sie da sind. Und Sie sind vor allen Dingen in Heilbronn, weil Sie ein Stück inszenieren. Und da wollen wir einiges von Ihnen erfahren. Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Ihr erster Eindruck von Heilbronn, jetzt nicht nur hier von der Skybar?
Also mein allererster Eindruck, der ist ja jetzt schon ein paar Wochen her. Ja. Da sind mir vor allen Dingen positiv die Weinberge aufgefallen. Ich dachte erst, als ich aus dem Zug stieg, naja, sieht ein bisschen aus wie meine Heimat, so Gelsenkirchen oder Bochum. Ja, ein bisschen rustikal. Und dann dachte ich, finde den Fehler. Ach, am Horizont sind Weinberge. Und die habe ich doch auch gerne zwischen den Proben bewandert.
Oh ja. Ja. Ich habe von unserem Reporter, der Sie zufällig im Fitnessstudio getroffen hat, erfahren, Sie wollen unbedingt mal in der Besenwirtschaft. Haben Sie das schon geschafft?
Nein, das habe ich nicht geschafft, weil seitdem ich den Kollegen, den Jürgen, getroffen habe, hatte ich einfach gar keine Zeit mehr. Dann ging so die große Organisiererei los, die so in den Endproben passiert, ne? Beleuchtungsproben und so. Und plötzlich kommen Sie nicht mehr aus dem Theater und 12 Stunden sind rum. Also das steht noch ganz groß auf dem Zettel.
Dann machen wir noch einen Termin aus, unbedingt. Darüber werden wir informieren und über vieles mehr. Das wissen Sie natürlich im Newsletter aus der Chefredaktion. Und den können Sie abonnieren unter der eingeblendeten Adresse. Und wie immer natürlich gibt es das heutige Gespräch auch als Podcast auf den gängigen Podcast-Portalen nochmal zum Anhören. Kurz vor der Premiere, ich habe es gesagt, Mord auf Schloss Heversham. Am Samstag geht's los. Wie kam der Kontakt nach Heilbronn zustande?
Ja, das kam so, dass ich habe einen ganz, ganz tollen Freund und Bühnenbildner, den Tom Musch, der wiederum hier schon sehr viele Produktionen gemacht hat und der auch Axel Vornamen kennt. Und Herr Vornamen wiederum hat tatsächlich schon so 2-3 Jahre immer mal gebaggert und gesagt, Mensch, Herr Riebling, kommen Sie auch mal vorbei und machen Sie doch mal was. Und ich wollte immer und hatte immer genau in dem Moment keine Zeit. Und jetzt ging es sich genau aus und dann hat er auch noch ein Stück vorgeschlagen, wo ich einfach nicht Nein sagen konnte.
Warum konnte man Sie da nicht Nein sagen bei einem Stück?
Ich kenne das schon lange, dieses Stück. Und ich glaube, gerade für Schauspielerinnen und Schauspieler ist das ein ganz gefundenes Fressen. Man kennt vielleicht auch heute mal als Hausaufgabe auf YouTube schauen. Da gibt es so ein paar Ausschnitte von der Originalversion. Und es ist einfach ein Schlachtfest für Schauspieler. Es geht ums Theater, um das Theater im Theater. Und ich hatte es wirklich durch Zufall am Broadway gesehen im Sommer. Und im Herbst rief plötzlich Axel Vornamen an und sagte, ich habe ein ganz tolles Stück für Sie, Mord auf Schloss Heversham. Und ich kannte den deutschen Titel nicht, dachte, was soll das denn für ein Blödsinn sein? Das hört sich nicht so gut an. Und dann las ich es und stellte fest, es ist The Play That Goes Wrong, so heißt es eigentlich. Und da bin ich echt aus dem Sitz gesprungen vor Freude. Da dachte ich, her damit.
Wie lange dauern da die Vorbereitungen, bis es zur Premiere dann kommt letztlich?
Also ich sag mal, als Regisseur kriege ich so einen Beißreflex irgendwann. Also in dem Moment, wo Sie wissen, Sie machen dieses Stück, lässt das Stück Sie immer, immer weniger los. Sie machen das Radio an, hören eine Musik und denken, das ist eine interessante Musik für die Szene. Oder, wie geht denn das? Und dann wird es immer mehr. Also irgendwann, gerade dieses Stück ist sehr verabredungsreich, musste ich mich da wirklich einmal durchfriemeln und gucken, wie geht was. Und dann ist es auch noch eine Herausforderung. Jede Schauspielerin, jeder Schauspieler spielt im Grunde 2 Rollen. Nämlich die Rolle des Stückes, das wir sehen, aber auch den Schauspieler, der es gerade spielt und es nicht richtig hinbekommt. Mhm. Und das abzumessen und so weiter und so fort, da braucht man schon ein paar Monate Vorlauf hat man immer.
Das ist ja schräger britischer Humor vom Feinsten, den man da erleben kann. Auch eine Liebeserklärung ans Theater. Was liegt Ihnen am Herzen, was Sie mit diesem Stück auch vermitteln möchten?
Also ich finde, dass natürlich machen wir das auf einer sehr flapsigen Art und Weise, aber das Theater ist ein Hort der Menschlichkeit und der Unmittelbarkeit, weil Theater bildet immer den Menschen ab. Und um Max Frisch zu zitieren, der Mensch ist ja immer seine Fähigkeit zu lieben und sein Bewusstsein zu sterben. Und das kommt eigentlich selbst in einer Komödie immer irgendwie vor. Und wissen Sie, wenn Sie dann mit Hunderten von anderen Leuten in einem Raum sitzen und sich diesen Themen widmen, ob lustig oder tragisch, ob nachdenklich oder albern, dann gibt es eine ganz besondere Erlösung. Und die kann ich nicht kriegen im Kinosaal oder schon mal gar nicht auf der Couch. Da brauche ich andere Menschen für.
Was hat Sie denn in den Wochen, in denen Sie jetzt hier in Heilbronn sind und auch mit den Schauspielern arbeiten, am meisten überrascht?
Also, was mich am meisten überrascht hat, ist, wie gut dieses Ensemble Komödie kann. Und wie geduldig die sind im Ausprobieren. Denn eine Komödie ist eine große Herausforderung, denn eine Komödie verzeiht ihnen nichts. Denn wenn es nicht lustig ist, ist es nicht lustig und ein jeder merkt es sofort. Und das bedeutet aber auch, Sie müssen erstmal Vorgänge üben. Sie können nicht sozusagen direkt anfangen zu spielen oder eine Figur entwerfen oder eine Rolle entwerfen, sondern Sie müssen auch erstmal die Verabredung gut kennen und dann können Sie auf der Verabredung surfen und dann kommt der nächste Schritt. Und dafür braucht es wirklich eine gewisse Berufserfahrung und eine Demut, um zu wissen, okay, ich muss jetzt erstmal 200 Mal üben. Wann geht das Silbertablett fliegt das aus dem Fenster? Wann bin ich rasch genug zur Tür, dass ich die Tür vor den Kopf kriege und dann kann ich auch noch mal spielen, warum das geschieht.
Also sehr anspruchsvoll, auch gute Komödie zu machen, gar keine Frage. Nach unserem Live-Talk, Sie haben es gesagt, kommt die Hauptprobe. Sie sprechen heute auch noch mit Zuschauern, mit Abonnenten, morgen die Generalprobe. Wie angespannt ist der Regisseur Roland Ebeling in solchen Zeiten?
Sehr. Jetzt ist der schlimmste Korken, der aus der Flasche musste, der war für mich und ist wahrscheinlich für alle Regisseurinnen und Regisseure die AMA, die alles mit allem Probe oder auch Komplettprobe genannt, die war am Montag und da öffnet sich sozusagen das, was sie wochenlang geprobt haben, wirklich mal fürs Haus erstmal. Dann kommt die Chefetage, dann kommen andere Dramaturgen, dann kommen die Gewerke zusammen und sehen das. Und das ist immer natürlich so ein Moment, sage ich mal, wo man den Täufling so betrachtet und vielleicht einer sagt, aber dieses Kind hat Segelohren oder das gefällt mir aber nicht, dass es so eine Nase hat und das ist ja jetzt so ihr Kind. Ja, und davor hat man immer riesige Angst. Auf der anderen Seite gehört es dazu und ist auch oft hilfreich, weil einfach Leute nochmal frisch gucken. Aber das ist rum und jetzt bin ich nicht mehr ganz so angespannt, aber natürlich hoffe ich einfach, dass wir den Leuten einen schönen Abend machen.
Muss so ein Stück dann vom Intendant auch nochmal abgenommen werden?
Ja, natürlich. Das gehört, das ist würdig und recht. Ja. Also das gehört sich so, ne? Weil also ich sag mal so, eine Regie ist natürlich der Hüter oder die Hüterin von diesem Projekt, aber Hüter des ganzen Hauses ist die Intendanz. Mhm. Und die muss natürlich auch nochmal ordentlich mitzureden haben.
Was ist denn der Reiz der Bühne, was der Film nicht hat? Oder ist Theaterarbeit auch Erholung vom Filmset? Oder umgekehrt?
Das sind halt zwei. Also erholsam ist beides eigentlich nicht. Und es sind zwei unterschiedliche Sportarten. Mhm. Da habe ich aber auch Jahre für gebraucht, weil ich vermisste immer eine, wenn ich lange Zeit was drehe, vermisse ich das Theater und umgekehrt. Da dachte ich, was ist das denn? Beim Film müssen Sie vieles wegdenken. Also die Kamera, das Mikrofon, was Ihnen vielleicht dahin hängt. Und Sie müssen alles nur in die Szene denken. Im Theater müssen Sie alles aufnehmen, was es gibt. Sie können das Stück nicht am Publikum vorbeispielen. Also Sie müssen sozusagen alles hindenken. Sie müssen zwar Ophelia umbringen, aber gleichzeitig nur wissen, wir stehen auch hoffentlich im Licht.
Ja, aber ist nicht auch ein bisschen komplizierter, weil beim Theater sind sie halt live. Ne? Wenn man da einen Versprecher hat, wenn man da einen Hänger hat, dann ist es ja so. Ne? Ja. Beim Film können sie ja nochmal eine dritte, eine vierte Einstellung.
Das, oder so. Naja, das ist so ein Gerücht, das geht ja nie weg. Das ist Quatsch, weil das war auch noch nie anders. Also ich habe ja noch angefangen zu drehen, als es noch richtiges Material gab, ja, Spulen. Und wenn es da hieß, das drehen wir noch mal, hieß das ja auch, das kostet Geld. Ja. Und eine Kamera sieht ja alles. Und wenn Sie eine Szene 3-4 Mal machen müssen, weil Sie sich immer wieder versprechen oder weil die Regie sagt, ich verstehe gar nicht, was du da spielst, dann werden Sie ja nicht unbedingt besser, sondern womöglich unsichererer oder Sie haben noch mehr Stoppschilder im Kopf. Also da ist es auch am besten, man kriegt es möglichst unfallfrei gut im ersten Sitz hin. Also, dass man da ewig lange ausprobieren kann, dafür sind die Drehtage zu teuer. Ja, ja. Und es hängt ja vieles dran. Da sind ja auch 20 Leute beschäftigt, die wollen auch noch mal nach Hause. Und wenn sie da die ganze Zeit 15 Mal falsch durch die Tür kommen und den Text nicht können, dann ist es unangenehm.
Sie haben mal im Interview gesagt, dass es für die Rolle einer Leiche im Tatort mehr Geld gibt als für eine ganze Spielzeit am Theater. War wahrscheinlich ein bisschen übertrieben.
Ja, naja, da haben Sie gut recherchiert. Das ist lange her. Das stimmte damals insofern, weil ich da sehr jung war und gerade beim Theater angefangen hatte. Und das ist mindestens, also ich würde jetzt sagen, das muss 25 Jahre her sein. Und ich glaube, da hat der ganz junge Anfänger Roland Riebling gesprochen. Der hinten überfiel, ich weiß sogar noch genau, was mich da so damals in Wut gebracht hatte, war, dass ich irgendwo drehte und da gab es einen dressierten Hund an dem Drehtag und ich fand dann heraus, dass der dressierte Hund auch mehr Geld bekam als ich. Also es war so alles, irgendwie war da, glaube ich, gerade das Thema, ich krieg einfach grundsätzlich zu wenig Geld. Aber da war ich halt auch 22, das hat sich auch geändert. Heute würde ich das so nicht mehr sagen. Heute gibt es ganz andere, aber will ich gar nicht so sehr ausholen, ganz andere Sachzwänge auch im Film. Also auch da wird gespart, das darf ich sagen.
Vielleicht ein Satz noch zum Stück in Heilbronn. Sie haben es schon ein bisschen erklärt. Auf was dürfen sich die Zuschauer, die Abonnentinnen und Abonnenten freuen, wenn es dann ab Samstag mit der Premiere dann losgeht?
Also ich finde, sie dürfen sich darauf freuen, 2 Stunden einfach lachen zu dürfen, loslassen zu dürfen, Spaß an Albernheit zu haben. Das ist ja so, ich bin auch noch so groß geworden, wir Deutsche kennen ja sehr dieses, jetzt sei mal nicht so albern, das kriegt man ja so als Kind schon gesagt. Damit haben Briten oder auch die Franzosen ja nicht so ein Problem. Dementsprechend ist ja auch so eine Komödientradition wie dieses Mord auf Schloss Havisham oder eben auch bei Molière-Stücken nochmal eine ganz andere. Also ich würde sagen, jetzt mal nicht zum Lachen in den Keller gehen, sondern wirklich es einfach mal loslassen und sich am Blödsinn erfreuen, der tatsächlich viel Arbeit gekostet hat.
Wie lange bleiben Sie dann noch hier? Schauen Sie dann nur die Premiere oder noch ein paar Stücke also, dann in der Folge an, wie sich's entwickelt? Weil meistens entwickelt sich so ein Stück ja dann auch nochmal weiter. Ja.
Also da bin ich natürlich, ich sage ja immer, ich bin Aszendent-Regisseur. Ich bin ja von Hause aus erstmal Schauspieler. Ich habe das als Schauspieler immer als schrecklich empfunden, wenn die Regie nicht loslassen kann. Ich verabschiede mich jetzt gerade schon, was auch einen traurig macht schon von der Produktion so ein bisschen. Und ich werde bestimmt mal irgendwann gucken kommen, aber aus Freude. Mhm. Für mich ist klar, das Stück gehört jetzt schon den Schauspielerinnen und Schauspielern, weil die müssen es spielen. Alles, was ich dazu zu sagen hatte, habe ich jetzt wochenlang gesagt, um was ich nicht habe machen können oder mich nicht verständlich mich machen können, dass dafür wäre es jetzt zu spät. Aber ich glaube, wir haben uns da echt gut verstanden und das ist total in Ordnung und das kann loslaufen jetzt.
Ja, loslaufen tun natürlich auch die Tatortproduktionen und da sind wir jetzt beim Thema, wie viel Tatort pro Jahr machen Sie eigentlich?
3 Stück.
3 Stück. Können Sie sich noch erinnern an Ihren ersten Tatort, den Sie mal angeschaut haben, nicht den Sie jetzt als Schauspieler.
Oh, wow.
Weil alle sind ja ein bisschen assoziiert von uns mit Tatort. Ne? Die verbinden das immer. Voll. Also gerade beim WDR, ich gehöre jetzt wirklich tatsächlich zu den etwas Älteren. Ich kann mich noch an Haferkamp in Essen erinnern, Schimanski sowieso.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich, also natürlich habe ich mit meinen Eltern Tatort geguckt. Ja. Das ist ja wie die Weihnachtsgans, das ist so eine Familientradition. Daran kann ich mich erinnern und dass ich den nochmal ganz besonders und bewusst geguckt habe, ist tatsächlich, als Tessa Mittelstädt die Assistentin spielte. Mhm. Weil Tessa war ja wir waren auf einer Schauspielschule, die war 3 Jahre über mir auf der Schauspielschule und fing dann eben dort an. Und da habe ich dann natürlich ganz besonders da drauf geguckt, unwissend, dass viele Jahre, Jahrzehnte später ich mal diese Rolle übernehmen würde.
Wie kam es dann dazu?
Das war so ein bisschen Kommissar Zufall. Also es gab verschiedene Überlegungen, wer denn jetzt welche Art von Mensch könnte jetzt denn Assistentin oder Assistent im Kölner Tatort werden? Und ich war einer von 4 angedachten Versuchsballons. Und wenn man sich meinen ganz allerersten Tatort anguckt, ist mein erster Satz, den ich da von mir lasse, entschuldigt, ich bin hier nur die Urlaubsvertretung. Also es war schon noch die Option da, wenn es mit dem nicht funktioniert, was ja auch total richtig ist von einem Sender, erstmal zu gucken, wie wird denn das mit dem, war immer die Option, na ja gut, dann war der die Urlaubsvertretung, dann gucken wir jetzt mal den nächsten. Aber lucky me, es ist anders gekommen.
Ja, das war 2018, insofern auch schon wieder ein ganzes Stück her. Ich habe mal den ARD-Pressetext zum Tatort rausgekramt. Jütte, wie er von den Kommissaren gerufen wird, lässt es langsam angehen. Stress soll der Assistent von Ballauf und Schenk vermeiden. Das hat ihm sein Arzt geraten. Und ist das eine Beschreibung, die exakt zutrifft?
Auf Jütte oder auf den privaten?
Ja, den privaten kommen wir noch. Ja.
Wie viel Jütte? Nee, das auf jeden Fall. Jütte hat ja einen, darüber gab es ja dankenswerterweise mal einen ganzen Tatort. Der hat ja so eine Vergangenheit, dass der so ein Workaholic war. Und hat dann im Zuge einer Ermittlung einen Herzinfarkt bekommen und ist seitdem sozusagen der verdonnert auch, der Ruhige zu sein.
Yeah. Ja.
Und das macht diese Figur natürlich auch nochmal schön, weil sie auf der einen Seite sicher auch eine gewisse Komödiantik in den Tatort reinbringen soll oder eine Entspannung auch, wenn's hoch hergeht. Und auch so eine Schulter sein soll, an denen sich so eine Krimi-Handlung auch mal anlehnen darf. Und gleichzeitig kommt das nicht von ungefähr. Es gibt sozusagen einen ernsten Hintergrund.
Wie viel von Ihnen steckt dann in dieser Rolle? Und wie viel Einfluss kann man eigentlich nehmen? Sie haben es ja angesprochen, auch die Drehzeiten werden verknappt, wie man dann Person dann auch eine Figur weiterentwickeln kann.
Also, was ich sehr schön finde, ist, dass wir uns mit der Produktion, also meine Agentur, ich und die Produktion, dass wir uns wahnsinnig gut verstehen und wir in den letzten Jahren immer mehr feilen konnten an diesem Charakter und ich dankenswerterweise wirklich schöne Aufgaben bekommen habe und da, klar waren da auch viele Ideen, da hat auch Jan Kruse, der Produzent, immer ein ganz offenes Ohr und auch die Redaktion Götz Bolten mit Wünschen oder Anregungen oder bei einem ganz bestimmten Kriminalfall, wo man sagt, Mensch, müsste das nicht eigentlich nochmal so und so sein? Das ist ganz toll. Und ich als Roland Riebling, ich bin eigentlich nicht so entspannt wie Norbert Jütte. Also ich kann auch entspannt sein, aber ich bin nicht der erste Vorsitzende. Ich bin eher so ein Rascher und so ein, ich muss viele Sachen gleichzeitig machen, dann fühle ich mich wohl.
In Köln, also die Ballauf und Schenk sind natürlich jetzt, man kann fast schon sagen, Jahrzehnten im Tatort als so bekannte Schauspieler. Durch die Tatortrolle sind Sie da auch noch mal bekannter geworden, dass Sie in der Öffentlichkeit darauf angesprochen werden?
Also das war mir gar nicht klar. Mir sagte das mein guter Freund und Drehbuchautor Johannes Rotter, der übrigens, ohne dass er wusste, dass ich das mal spielen werde, diese Figur entwickelt hat. Das ist auch noch so ein Zufall. Es ist aber nicht so, dass man denkt, ach so, das war ein Kumpel und dann war das da, sondern es war wirklich ein Zufall. Weil der hatte sozusagen schon den Auftrag, einen Tatort zu schreiben, in dem womöglich eine Figur vorkommt. Und der sagt zu mir, Roland, weißt du eigentlich, dass du jetzt berühmt wirst? Und ich so, was ein Quatsch. Und dem war so. Also heute ist das einfach, ich war gerade auf dem Weihnachtsmarkt in Heilbronn und da komme ich 3 Meter weit und dann wird man erkannt. Und
ist das schön, oder?
Total, das gehört doch dazu. Ich gehe ja auch, ich sage dann immer, ja, ich komme ja auch ungefragt in Ihre Wohnzimmer. Also das ist ja, das muss ja sein. Also Klappern gehört zum Handwerk und ich freue mich auch darüber. Es war nicht mein Trachten, also Berühmtheit, die kann passieren, aber das ist ja nicht das Wichtige. Und wenn sie nur da ist, dann stoße ich sie ja nicht weg. Das wäre ja ekelhaft nahezu.
Möchte eigentlich der Assistent Jütte auch nicht mal selbst Chefermittler sein?
Ich glaube nicht. Der Jütte ist froh mit den Aufgaben, die er hat und der Roland Riebling auch.
Wann kommt denn der nächste Tatort, dass wir uns drauf freuen können?
Da fragen Sie jetzt, weil wir ja immer ein Jahr im Voraus sind. Ich glaube jetzt aber ganz bald.
Demnächst,
ja. Ja, ich glaube sogar, es wird der Tatort sein, der in der Kölner Oper spielt. Der ist sehr schön. Der lief jetzt auch schon auf dem Kölner Filmfest. Und der kam gut an. Das hat uns sehr gefreut.
Wird da hauptsächlich auch noch in Köln gedreht? Es gibt ja auch Tatorte, die zwar in Stuttgart spielen, aber in Baden-Baden gedreht werden oder so.
Nein, irgendwo. Also das Allermeiste wird in Köln und Umgebung gedreht. Und auch unser, in Anführungsstrichen, Studio, also sprich das Präsidium, das ist in Köln auch.
Und die Currywurstbude.
die gibt es ja nicht mehr. Die steht wirklich im Museum. Es gibt ein Tatortmuseum und da steht die jetzt.
Ja, sie sind natürlich über viele andere Rollen auch im Publikum bekannt geworden. Mensch Markus an der Seite von Markus Maria Profitlich, da war es auch wieder ein Comedy-Format praktisch.
Ja, da fällt mir ein, dass ich den anrufen musste. Der hat mir gestern noch eine Nachricht geschrieben.
Neues Projekt, oder?
Ja, nee, der hat mich eingeladen zu seiner Vorstellung und ich muss da unbedingt hinkommen. Und genau. Das ging einfach so den Weg alles irren. Das war eine Anfrage einmal in der Agentur und dann gab es einen Drehtag und daraus ist eine Freundschaft entstanden und dann wurde es immer mehr und immer mehr und wir haben ja sogar mal eine Serie konzipiert und. Ja, so war das mit Markus.
Ja, und international Aufmerksamkeit haben Sie mit der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online erregt. Wie kam es dazu? Und ist eine Netflix-Serie was anderes, wie wenn man eine Serie für ARD, ZDF oder so dreht?
Naja, also man merkt schon, wie ich immer sage, Geld spielt keine Rolex. Also da ist schon mehr Geld dahinter. Okay. Ne? Also das fängt schon mit dem Kamera-Equipment an und hört damit auf, dass sie immer einen Setrunner haben, also jemanden auch von der Autorenschaft, die direkt am Set sitzen und darüber nochmal nachdenken. Aber das ist auch nochmal das Prinzip von der BTF, von der Bild- und Tonfabrik gewesen, dass man dann wirklich noch am Set entwickeln kann, wie nehmen wir diese Szene jetzt? Und man mit der Regie da nochmal womöglich vor Ort nochmal drauf guckt. Und das ist ja alles eine Geldfrage, weil wie gesagt, das können Sie sich an einem normalen Filmset gar nicht leisten, dass Sie da nochmal 2 Stunden diskutieren oder so. Daran merkte man das schon und Sachen wie, es wird extra ein Mond gekauft, das ist dann ja ein Ballon, der nach oben steigt und die Straße wird nass gespritzt, damit sich der Mond schön spiegelt in der Straße, damit Sie mit dem Auto daherfahren können. Da denken Sie schon als Schauspieler, boah, dass ich das mal erleben darf, ist auch schön.
Wie viel Sicherheit hat man eigentlich als Schauspieler? Wir hatten Tobias Licht unlängst hier aus der ARD-Serie, Tierärztin Dr. Merz. Der hat auch gesagt, die wissen noch nicht, ob es weitergeht mit ihrer Serie beispielsweise. Ja. Ne?
Ich wusste jetzt gar nicht, meinten Sie die emotionale oder die finanzielle? Die emotionale hat man nie, das ist auch gut. Und die finanzielle hat man leider auch wenig, das ist nicht so schön. Mhm. Man weiß nie sozusagen, wann der nächste Weizen blüht. So, das ist natürlich schön, dass ich in so Serien- oder Reihenformaten untergekommen bin. Aber auch da weiß man natürlich nie, wie lange wird es denn jetzt gut gehen. Und tatsächlich, in dem Fall kann ich nicht vollends davon leben, Norbert Jütz zu sein. Das würde gar nicht gehen, weil dafür hat diese Figur viel zu wenig Drehtage. Mich hat unfassbar entspannt, weil ich bin Arbeiterkind und habe ein großes Sicherheitsbedürfnis, was dieses Finanzen anbelangt, dass ich eine halbe Professur in Osnabrück bekommen habe vor ein paar Jahren. Und dadurch sind die Nerven runtergegangen. Obwohl es alles super lief und ich dem lieben Gott sehr dankbar bin, dass es so geklappt hat, hatte ich immer Angst, wann stehst du wieder beim Arbeitsamt. Mhm. Das gehört für uns Schauspielerinnen und Schauspieler leider dazu.
Da kommen wir tatsächlich gleich nahtlos dazu. Ja. Sie sind ja ein Ruhrpott-Urgestein, wenn man das so sagen darf. Und stimmt es eigentlich, dass Sie mal Lehrer für Latein oder Religion?
Das wollte ich unbedingt werden. Oder
sogar. Pfarrer sogar?
Ja, Pfarrer. Und ich hatte sogar schon ein Stipendium in der Tasche und ich habe im Zivildienst, ich war in einer evangelischen Diakoniestation und habe sogar schon Katechumenunterricht gegeben und dann sagte meine Chefin, hör mal, Herr Roland, ich weiß nicht, ob das so das Richtige für dich ist. Du solltest dich mal an der Schauspielschule bewerben. Und nun hatte ich auch schon Schultheatererfahrung und liebte das schon, aber ich dachte immer, das wird nicht reichen. Okay. Und dann habe ich mir aber einen schwarzen Rollkragenpulli gekauft und bin zum Vorsprechen gegangen und es hat geklappt. Und das Ergebnis steht heute hier.
Sie haben mal gesagt, wenn ich unterwegs bin, dann bin ich nie wirklich aus dem Ruhrgebiet weg. Hm. Also, was bedeutet Ihnen eine Heimat?
Heimat ist ja, also erstmal glaube ich, kann man überall beheimatet sein. Wichtig ist, dass die Menschen, die man liebt, bei einem sind, nach Möglichkeit. Oder man ist von Menschen umgeben, die sich freuen, einen zu sehen. Das ist, glaube ich, für mich erstmal Inbegriff von Heimat. Und das habe ich in dem Fall natürlich in meiner Familie im Ruhrgebiet gefunden. Und da habe ich versucht, immer eigentlich für meinen Geschmack nicht genug. Aber ich bin ja jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte, vielleicht wird es besser werden, den Beruf dahin zu beugen, dass ich sage, nein, die Familie ist mir da wichtig und wenn ich es irgendwie schaffe, dann bin ich gerne da. Mhm.
Sie haben es gerade gesagt, Sie haben eine Professur für Schauspiel an der Hochschule in Osnabrück. Kann man den jungen Menschen guten Gewissens heute noch sagen, Mensch, du hast eine Zukunft als Schauspieler gerade. Wenn man sieht, KI wird jetzt viele Dinge natürlich auch im Film verändern.
Ja, sicher. Ich denke sogar, gerade jetzt wird es doll. Weil, was ich gerade so über Unmittelbarkeit des Theaters sagte, das werden sie immer, immer weniger kriegen. Dieses von Mensch zu Mensch in Kontakt zu treten, wird weniger werden. Und dafür stehen Schauspielerinnen und Schauspieler ein und gerade. Und ich kann mir sogar vorstellen, wissen Sie, das gibt dann nachher wie auf dem Leberkäse, das ist Bioqualität, steht halt auf der Kinoleinwand, dieser Film wurde ohne KI hergestellt. Mhm. Also ich kann mir das schon alles vorstellen, dass das gerade eher, dass es einen Aufwind hat. Und wissen Sie, die andere Seite ist, der Beruf war ja noch nie sicher, aber der Beruf hat die Unsicherheit mit impliziert. Das heißt, wenn Sie immer wissen, es kann mal nicht gut laufen, dann sind Sie beruhigter. Ich habe letzte Woche noch gelesen, gerade so sichere Berufe wie Rechtsanwaltsgehilfin oder Steuerfachberater, die krachen durch KI gerade zu 80% rein. Also wo gibt's einen sicheren Beruf? Den gibt's eh nicht mehr. Also bitte, wir haben alle nur das eine Leben. Bitte jede und jeder soll das machen, was er gerne macht.
Sind Sie eigentlich ein Workaholic, weil Sie mal gesagt haben, Sie seien ein Duracell-Häschen, ein Dauerrenner?
Schlimm, schlimm. Also ich meditiere jetzt seit ein paar Jahren, jetzt bin ich mal ein bisschen ruhiger geworden und kann auch mal eine Kochzeitschrift lesen.
Kochzeitschrift?
So, ja, das bringt mich total runter. Oder bügeln, finde ich total toll. Das bringt mich so runter. Aber das war noch vor ein paar Jahren gar nicht möglich. Ich war ja nur in Action. Das geht jetzt ein bisschen besser.
Ich habe gelesen, auf der Seite von Ihrer Agentur steht, Sie hätten ein Faible für Krawatten.
Oh ja, ich liebe Krawatten. Ich werde natürlich zur Premierenfeier auch eine tragen. Okay. Da freue ich mich schon drauf. Das ist ein Festival aus Lila, Türkis und Magenta.
Kann man sich schon drauf freuen. Aber was mich besonders beeindruckt hat, Sie sprechen tatsächlich Chinesisch.
Ja, naja, das ist das? Viele Jahre her. Ich kann nur noch guten Tag und Tschüss.
Das heißt, aber
Ni Hao,
Tschüss machen wir zum Schluss.
Ja, genau. Ni Hao würde schon mal guten Tag heißen. Und Wo Yao Ante würde heißen, ich bin Roland. Und dann hört es schon auf. Es gab in NRW, als ich in die Oberstufe kam, so ein Lehrprojekt, dass man Sprachen erlernen durfte in der Oberstufe, die man eigentlich gar nicht erlernen konnte. Und dazu zählte Chinesisch und dafür habe ich mich entschieden. Ich kann aber leider nichts mehr.
Gut. Aber Sie haben einen dichten Terminkalender. Wie geht's denn weiter, wenn Sie in Heilbronn fertig sind?
Dann drehe ich erstmal noch einen Tatort zu Ende. Dann fange ich an. Dann
das heißt, den haben Sie schon mal angefangen irgendwo und der wird jetzt dann zu Ende
gedreht? Naja, die Kollegen drehen schon feste.
Ah, okay.
Genau,
ja.
Und dann stoße ich dazu und dann ist dann habe ich im Dezember noch zwei Wiederaufnahmen am Theater Duisburg. Der Kissenmann und der Kontrabass, die ich da spiele. Dann geht's mit meinen Studierenden nach Berlin. Weil da ist das AFO, also die Abschlusspräsentation der Musical-Studierenden. Und dann bin ich schon im Frühjahr und da darf ich auch wieder spielen. Diesmal am Schauspiel Bonn. Und so geht es immer fröhlich weiter. Und dann die nächste Inszenierung ist dann Drei Männer im Schnee mitten im Sommer.
Okay. Wie erholen Sie denn eigentlich?
Eigentlich in meinem Garten. Mit meiner Familie. Also das geht mittlerweile gut. Manchmal ist man ja noch so, war ich oft so lange in Schwung, bis die Erholungsphase schon wieder vorbei war. Jetzt mittlerweile kriege ich den Schalter schneller umgelegt. Aber so was ich brauche, wenn ich eine Stunde im Garten rumgewurstelt habe und Unkraut und Gemüse gemacht habe oder Hecke geschnitten, dann kann man alles wieder mit mir machen und dann kann ich den Beruf auch vergessen.
Jetzt sind wir fast schon auf der Zielgeraden. Bevor Sie nach Heilbronn gekommen sind, hat ja bestimmt auch eine gewisse Vorstellung, Theater Heilbronn, Ist das nicht irgendwie, oder dass man sagt, okay, das ist ein Riesentheater oder besonders. Was wussten Sie im Vorhinein, bevor Sie gekommen sind? Außer, dass Sie Herrn Vornamen kannten und hier der Kontakt zustande gekommen ist.
Was ich wusste, ist, dass dieses Theater sehr, sehr gut in Schuss ist, innen wie außen. Also ich wusste davon, dass es ein gutes Ensemble hat, dass es ein toller Bau ist, dass es wirklich, das muss ich wirklich mal sagen, hervorragende Probebühnen hat. Also es ist einfach eine wunderschöne Location ist. Und da ich selber als Schauspieler überall und nirgends schon war. Ich habe an kleinsten Häusern gespielt. Ich habe aber auch an der Volksbühne Berlin schon gespielt und in Amsterdam und was weiß ich wo. Weiß ich, das heißt gar nichts. Sie können großartigste Schauspieler haben in einer Stadt, wo Sie es nie vermuten würden. Sie können aber auch Schauspieler in einer Großstadt erleben, wo Sie denken, wie bist du jetzt eigentlich genau hier hingekommen? Insofern ist das immer, betrachte ich das sowieso mit absoluter Demut. Was mich gewundert hatte, ist eben Heilbronn, dachte ich, ach, hier gibt's bestimmt überall so Quellen und das ist eine einzige Fachwerkstatt. Der Zahn wurde mir natürlich sofort gezogen.
Der hat's relativ schnell gezogen.
der war dann weg, aber das macht nichts.
Spürt man auch jetzt beim Theater, wir haben ja einen Wechsel in der Intendanz im nächsten Jahr, dass da schon eine gewisse, ist ja klar, ne, bei den Schauspielern, wer bleibt, ist da schon, kriegt man das auch ein bisschen mit?
Ja, natürlich, da frage ich natürlich auch nach, weil ich das ja selber in meinem Leben auch kennenlernen durfte. Ja. Also ich habe 5-mal einen Intendanzwechsel mitgemacht, 4-mal habe ich es geschafft, sozusagen vorher schnell flink wie eine Antilope an ein anderes Haus zu kommen und einmal wurde ich natürlich auch geschmissen, das gehört einfach mit zum Beruf dazu und das ist schlimm. Das macht eine Krise, das, weil sie natürlich nicht wissen, trägt das Eis jetzt, was passiert als nächstes. Und natürlich haben die teilweise die Kolleginnen und Kollegen, die ich so erlebe, die sind traurig. Und hier geht eine Ära zu Ende. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und natürlich sind solche Kündigungen, das passiert ja auch gerade in Heidelberg und so, auch einem Freund von mir, das ist ja, passiert womöglich auch nicht alles sozialverträglich und so, wie das in anderen Berufen der Fall ist, sondern das ist schon ein knallhartes Pflaster. Auf der anderen Seite, eine künstlerische Leitung, die neu anfängt, die muss natürlich auch gucken, dass sie mit einem Team kommt, das, mit der sie was anfangen und was aufbauen kann. Und wiederum als Lehrer sage ich, wir müssten auch gar nicht mehr ausbilden, wenn es keine Fluktuation gäbe, wenn alle immer auf ihren festen Stellen sind. Also das ist ein total, das ist so ein gordischer Knoten, den kriegt man schlecht gelöst. Das ist sehr brutal und natürlich ist da, glaube ich, vieles auch, da passiert gerade vieles mit Stolz und Wehmut, so würde ich mal
sagen. Aber ich glaube schon auch abschließend, dass das doch auch für jemanden, der dann die Inszenierung leitet, das vielleicht noch ein bisschen erschwert, oder?
Nee, da sind die also, viel zu professionell
dann.
Ja, nein, und die haben ja auch Spaß. Und wissen Sie, wir Schauspielerinnen und Schauspieler, wir sind ja, ich will nicht sagen, wir sind Kummer gewohnt, aber wir sind ja wie ein Sondereinsatzkommando, was Emotionen anbelangt, ne? Weil wir die ja zur Verfügung stellen müssen. Und man kann da ganz gut die eigenen Befindlichkeiten wegdrücken. Und wenn Sie als Schauspielerinnen und Schauspieler, und das passiert eigentlich relativ rasch im Berufsleben, kapiert haben, eine Probe schenkt mir einen Freiraum, den ich nur jetzt habe, weil egal, was zu Hause gerade passiert ist, der Hund hat auf den Teppich gekackt und meine Frau will mit mir Schluss machen oder whatever, diese 3 Stunden Probe, da passiert jetzt gerade was anderes. Und insofern, glaube ich, wird dieses Ding, das belastet gar nicht die Produktion.
Dann sagen wir schon mal toi 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 für die Premiere natürlich.
Ich darf mich nicht bedanken, das bringt Unglück, soll gelten.
Wo schauen Sie es an? Im Publikum, in der Kantine und warten auf den Schlussapplaus? Oder haben Sie da ein Ritual, wo Sie so eine Premiere?
Ja, ich gucke ja meistens in der Tonkabine. Da kann ich noch wenn es brenzlig wird, noch mal schnell raus, wenn ich das doch nicht aushalte. Aber hier mir ja schon das Fell, das doch irgendwo anzugucken, oben im Rang oder so. Mal gucken. Heute ist ja mehr Publikum drin. Ich gucke jetzt mal, wie es so ankommt und dann entscheide ich mal.
Wir wünschen viel Erfolg. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns genommen haben. Und ich bedanke mich für das wirklich sehr, sehr interessante Gespräch.
Danke. Ich danke Ihnen.
So. Vielen Dank auch fürs Zuschauen. Wie immer, unter der eingeblendeten Adresse werden Sie informiert über unsere nächsten Sendungen bei Ohne Ausrede. Und dann haben wir ja schon ab Januar und Februar 6 Sonderveranstaltungen, weil die Landtagswahlen in Baden-Württemberg stehen ja an. Und dann haben wir alle 6 Spitzenkandidaten auch wieder jeweils einen Abend hier in Heilbronn. Also, bis dahin alles Gute, bleiben Sie gut informiert und gute Zeit.